Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt quasi mitten im Dezember angekommen. Wenn wir jetzt aufnehmen, haben wir den 2. Dezember und freuen uns riesig auf die Weihnachtszeit. Wir starten einfach heute mal wieder mit den News und mit so ein paar Dingen, die ihr vielleicht auch hier und da schon mitbekommen habt. Was ich super spannend fand, war das neue Gehalt des Oberbürgermeisters. Es wurde bestimmt, Lukas, ihr saßt zusammen im Stadtrat, wird es auch im Stadtrat beschlossen. Genau. Und du hattest die Ehre, das Ganze zu moderieren quasi und
und die Gelegenheit, das zu verteidigen. Also
das ist nett von dir.
Wir sind ja nicht irgendwie gut miteinander, aber ich fand, das ist so eine Debatte. Du kannst dich immer beschweren über Politikergehälter.
Ja, klar. Ne?
Und ich habe dann 2, 3 Vergleiche aufgemacht, was man beispielsweise in der Privatwirtschaft verdient, wenn du für 1000 Mitarbeiter und 200 Millionen Euro Jahresumsatz verantwortlich bist.
Ja.
Ist das dann irgendwie krass viel, was so ein Oberbürgermeister verdient? Ich würde sagen, nein. Und diese Zuspitzung auf diese Frage, bekommt er jetzt ein paar hundert Euro mehr oder weniger? Ein paar hundert Euro sind eine Menge Geld,
ja,
für viele Menschen in unserem Land. Aber mein Punkt war, also der Oberbürgermeister verdient so das 2,3-fache eines normalen Mitarbeiters, auch so einer Stadtverwaltung.
Ja.
Und jetzt verdient er das 2,5-fache. Ne? Kann man sagen, finde ich nicht gut. Ich würde sagen, es ist viel Verantwortung für viel Geld und viele Menschen.
Ja,
das ist, finde ich, nicht unangemessen.
Der du dir immer bewusst sein musst, der du dich immer stellen musst, das auf jeden Fall.
Wir arbeiten auch nicht nur 40 Stunden die Woche, darf ich vielleicht sagen.
Ja, aber ich glaube, was ich so verstehe, ist das Argument, wir reden immer darüber, wie viel Schulden gemacht wird, wie schlecht es aussieht, können wir es uns leisten, eine Brötchentaste einzuführen und sowas, wie viel 1000 Euro gehen uns damit verloren. Und ja, also es gab ja auch schon Bürgermeister, die ehrenhaft darauf verzichtet haben, auf ihre Erhöhungen. Ne? Soweit ich weiß, war der Herr Hirsch, der Herr Schlimmer, der vorher dran war.
Die haben jeweils ein Jahr extra gewartet. Das ist zweimal passiert.
Okay.
Herr Ingenthron gehörte auch noch zu der Reihe, die ein Jahr gewartet haben. Lena Dürpolt und ich warten jetzt ein extra Jahr, aber Dominik Geisler hat jetzt auch ein extra Jahr gewartet.
Okay.
Also alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann in der Regel in der neuen Position nach 2 Jahren einmal befördert. Und nur bei uns Politikern wird dann ein extra Jahr gewartet.
Ja, ich glaube auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der freien Wirtschaft sagen wird, ich verzichte drauf. Also ich glaube, ganz ehrlich, da wird jeder sagen, ja, okay, nehme ich.
Und ich wette, in der freien Wirtschaft verdient jemand in der Position mit ähnlicher Verantwortung einfach nochmal viel, viel mehr und hat mehr Privatleben und ist vielleicht auch ein bisschen näher an der 40-Stunden-Woche.
Ja, das kommt hin.
Worum es auch um Geld geht, aber eher für gute Zwecke, also für zweifelsfrei gute Zwecke, sind die Stipendien des Deutschlandstipendiums. An unserer RPTU gibt es so 160 Stipendien. Und früher gab es nur so 5 aus Landau. Mittlerweile sind wir bei 14.
Wow.
Aufgrund vieler, vieler, die sich da engagiert haben im letzten Jahr. Ich möchte hervorheben Eva Schübel, die Vorsitzende unseres Freundeskreises für die RPTU in Landau. Und das kommt dann Studierenden zugute. Die kriegen dann einmal von einer Firma oder von einer Institution 150 Euro und einmal 150 Euro von der Bundesregierung. Und dann hat man so 300 Euro für ein Jahr. Für all diejenigen, die nicht so ein Vollstipendium kriegen zum Studieren, sondern die sich notentechnisch gut sind oder sehr gut, aber nicht so die absolute Spitzenklasse. Oder für viele Internationals ist das was, das finde ich eine gute Sache. Ich habe da auch dran mitgewirkt, dass es ein paar mehr geworden sind und jetzt versuchen wir dran zu bleiben.
Sehr gut, das klingt echt nach Zukunft, ne?
Ja, 5 vorher, jetzt 14, das finde ich eine gute Steigerung in einem Jahr. Und wenn wir mal so 20, 30, 40 haben, finde ich das eine schöne Sache für unsere RPTU und unsere Studierenden.
Sehr schön, sehr gut. Und wir haben noch mehr gute News aus Landau. Man sagt ja immer, wir hatten es eben wieder drüber, Landau ist tot, aber es gibt doch die ein oder anderen Unternehmer, die wieder den nächsten Schritt gehen.
In der Marktstraße gibt es endlich wieder noch mehr Kuchen.
Genau.
Café Oswald ist umgezogen. Ich glaube, die hatten irgendein technisches Problem in der Königsstraße.
Leider.
Jetzt ist da die Baustelle auch noch. Und da muss man mal sagen, da wurden wir sogar öffentlich gelobt als Ordnungsamt. Da gab es irgendwie ein Problem und wir haben uns gemeldet und uns gekümmert und So, da hat man sich auch öffentlich bei uns bedankt. Das finde ich richtig nett.
Sehr schön.
Darf ich vielleicht mal sagen. Habe ich aber auch dort direkt auch schon mal gesagt. Auf dem Heimweg habe ich jetzt auch schon mehrfach Kuchen mitgehen lassen.
Mitgehen lassen?
Ja, Marktstraße ist für mich mehr auf dem Weg als Königsstraße. Ich habe auch bezahlt.
Ach so, sowas.
Ja,
okay.
Ja.
Das verstehe ich. Ne? Ja, ich habe heute Morgen auch schon getestet. Kann ich nur empfehlen.
Aber von wegen Tod war dein Punkt, glaube ich, eigentlich, wie viele Leute morgens um 2:30 beim Dönerladen stehen.
Genau, richtig. Habe ich am Samstag beobachten dürfen.
Ja. Ein Döner gibt es nicht im Wirtshaus, das jetzt im Deutschen Tor wieder eröffnet hat, muss man ja sagen. Nach einer Gasttour im letzten Winter hat jetzt Herr Kurz von Gaumenfreunden gesagt, hier, ich will das durchziehen, ich will das machen. Ich finde es super toll, dass da endlich im Deutschen Tor was los ist.
Ja.
Im Französischen Tor ist ja schon ganz lange eine Pizzeria mit dem Mio. Und ja, das wird den Platz, glaube ich, beleben. Das füllt auch eine Lücke. Ist eine gute Sache für die Stadt.
Ja,
kann man mal hingehen,
Fall,
oder?
Ja, ich werde das auf jeden Fall auf meine Liste schreiben, definitiv.
Das Eröffnungsevent habe ich leider verpasst, aber ich versuche mal, die nächste Zeit hinzugehen.
Guter Plan.
Lässt sich vielleicht auch gut verbinden mit dem Weihnachtsmarkt.
Mhm.
Der ist jetzt eröffnet, auch von der neuen Weinprinzessin. Glaube ich, so schön wie immer. Wobei, jetzt habe ich selber den Fehler gemacht, ist natürlich ein Nikolausmarkt in Landau. Ist ein Nikolausmarkt.
Heißt das noch?
Thomas Nast Nikolausmarkt.
Ja. Sehr schön.
Nach dem Karikaturisten, der dann rüber ist in die USA und dort quasi politische Karikaturen erfunden hat. Ja, und der Weihnachtsmann ist wohl eine seiner Schöpfungen, wenn ich das richtig jetzt gerade im Kopf habe. Beim Weihnachtsmarkt gab es einen Punkt der Kritik, auch völlig zu Recht, muss ich sagen. Wir mussten uns hier viele Gedanken machen um so Terrortaten, Überfahrschutz, Zufahrtsschutz. Also, dass Leute nicht mit einem SUV oder mit einem LKW schwereren Schaden und anrichten und Menschen verletzen, sind da so Dinge aufgestellt, die Fahrzeuge aufhalten.
Ja.
Und dabei ist ein bisschen unter die Räder gekommen, die Frage der Barrierefreiheit. Da gab es jetzt einen bösen Brief, einen konstruktiven Brief, muss man ehrlich sagen, die aber diesen Mangel auch thematisieren. Und nach dem Podcast werde ich irgendwie mal schauen, dass ich Ihnen jetzt antworte und auch mea culpa sage. Wir hatten so viel zu tun mit allem anderen. Das kam ein bisschen zu kurz, dafür finden wir Lösungen.
Sehr gut.
Also es ging um Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die jetzt an 3 Stellen nicht mehr gut auf den Marktplatz kommen zum Nikolausmarkt. Und das natürlich einfach, das soll so nicht sein heutzutage.
Das stimmt, das ist natürlich immer was, was man vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat, wenn man nicht betroffen ist. Aber ich glaube und ich bin auch so jemand, da dürfen wir wieder einfach als Gesellschaft zusammenwachsen und uns dann vielleicht mal helfen, dass man da doch gut drüber kommt, wenn einfach jemand mit anpackt.
Absolut. Ich glaube, das Ideal der Barrierefreiheit ist natürlich immer selbstbestimmt und ohne Hilfe. Und ja, da ist das Pflaster, glaube ich, auch ein größeres Problem in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz. Aber ne, Kritik ist trotzdem berechtigt.
Definitiv.
Durch eine Straße sollten möglichst alle Menschen durchkommen können, die sich selbst bewegen und auch mit dem Rollstuhl sich selbst bewegen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Haben wir alle News durch?
Absolut nicht, aber genug für diese eine Folge.
Okay, sehr gut. Aber wir haben definitiv noch ganz viele Termine auf dem Schirm und die verraten wir euch nach einem sehr ernsten Thema, was wir heute besprechen. Und damit starten wir jetzt. Du bist heute schon etwas, wie soll ich sagen, geschwitzt hier reingekommen. Du hast schon gesagt, okay, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Es gibt so ein paar Themen, die letzten Tage
einem auf der Seele lassen.
Ja, so genau, bisschen. Sehr schwer sind einfach auch. Ich habe mich auch die letzten Tage damit beschäftigt, habe versucht zu recherchieren, habe mir Videos der Linken auf Social Media angeschaut und es geht um das Thema Asyl und um eine Abschiebung, die in Landau stattgefunden hat, die für sehr viel Aufregung sorgt und jetzt heute hier einfach mal auf den Tisch kommt. Genau. Ich habe das Video gesehen der Linken, die euch echt krasse Sachen vorwerfen, wo auch die Worte kommen, es wurde jemand in den Tod abgeschoben, was natürlich echt eine krasse Nummer ist. Und ja, was war jetzt heute dein Punkt? Es ging um eine Stellungnahme und es ging darum, einfach eure Sicht der Dinge darzustellen.
Ja, wo fängt man da an, ne? Also vielleicht ich bin Ordnungsdezernent zum der Tätigkeit als Ordnungsdezernent gehört auch die Ausländerbehörde, die heißt immer noch so im deutschen Recht. Und da gibt's viele schöne Sachen. Ich habe ja mal gesagt, Einbürgerungen sind so mit der schönste Termin, den man so als Bürgermeister machen darf.
Ja.
Es gibt aber eben auch die Fälle der Abschiebung und das gehört ja dazu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das und da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Deshalb will ich jetzt gerade nicht so viel reden am Anfang, fange aber damit an. Es gibt in unserem Rechtssystem einfach mehrere Art und Weisen. Das wird alles immer so unter Asyl oder unter Migration gepackt. Ich würde mal grob unterscheiden zwischen den drei Bereichen Kriegsflucht, Arbeitsmigration und Asyl. Und das sind eigentlich drei völlig unterschiedliche Dinge, die da zusammengepackt werden.
Ja, ich muss auch sagen, es ist natürlich immer so ein großes Thema, aber als normaler Bürger hat man da gar nicht so viel Einblick, ne? Also,
absolut nicht. Da muss man auch nicht alles wissen. Kriegsflucht ist, keine Ahnung, Ukraine Syrien. Du hast einen Konflikt, Bürgerkrieg, Krieg. Und für die Dauer dieser Krise wirst du aufgenommen in einem anderen Land. Das ist auch ein anderer Status. In der Regel ist er auch zeitlich begrenzt auf die Dauer der Krise. Wobei beispielsweise in Syrien ganz viele Syrerinnen und Syrer in den vielen Jahren, seit der Bürgerkrieg begonnen hatte, einfach auch Deutsche geworden sind, weil sie einen Pass beantragt haben oder die Staatsbürgerschaft beantragt haben, die Tests erfolgreich bestanden haben, die Sprache nachweisen konnten und bleiben wollten. Aber Kriegsflucht ist eigentlich für eine Zeit. Arbeitsmigration ist natürlich was ganz anderes. Wir sind eigentlich wirtschaftlich total darauf angewiesen, weil viel zu wenig Kinder geboren wurden, weil es viel zu viel Arbeit zu erledigen gibt. Nicht nur von Akademikern, sondern auch ganz einfache Jobs, wo man ein paar Monate Ausbildung braucht und dann kann man einen sehr sinnvollen, sehr wertvollen Beitrag leisten. Und es gibt den Bereich Asyl, also Menschen, die verfolgt werden in ihren Ländern aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Also Homosexualität ist ja in vielen Teilen der Welt leider so ein Punkt, wo man für verfolgt wird. Ethnische, also du bist eine Minderheit beispielsweise in einer Mehrheitsgesellschaft oder wie auch immer, die dich dann verfolgt. Und dann gibt es noch ein paar andere Gründe. Und das geht eigentlich zurück auf unsere Lehren aus der Nazi-Zeit, dass wir gesagt haben, viele Jüdinnen und Juden konnten nicht fliehen vor Nazi-Deutschland und haben nirgendwo eine Heimstatt gefunden oder einen sicheren Hafen. Und das soll nicht sein, dass in Zukunft nochmal sowas passiert und Leute keine Heimat, keinen sicheren Ort finden können und deshalb das Asylrecht in Deutschland, das leider einige Male schon beschnitten wurde, also eingeschränkt wurde.
Okay, in dem speziellen Fall geht es um jemanden aus Aserbaidschan, um Dadashah. Der Name wird auch auf Social Media genannt, deswegen bringen wir den hier zur Sprache. Und Dadash kam 2002 aus der Ukraine, eigentlich, wie gesagt, gebürtig aus Aserbaidschan und wurde aber jetzt der Asylantrag oder die letzte Zeit wurde der Asylantrag abgelehnt von der Stadt. Was sind denn Gründe dafür?
Also tatsächlich ist das Verfahren noch ein bisschen komplizierter. Als 2022 Russland die Ukraine angegriffen hat, haben wir gesagt, zwei Gruppen dürfen auf jeden Fall erstmal zu uns kommen und wir machen das so schlank und einfach, wie es geht. Und die dürfen auch bleiben. Das eine sind Staatsbürger der Ukraine und das andere sind Menschen, die einen gesicherten Status haben. Also die beispielsweise dort aus Asylgründen oder als Kriegsflüchtlinge anerkannt waren. Und es gibt Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und Aserbaidschan ist, also ich war noch nie dort. Ich kenne Menschen, die dort waren und die erzählen, es ist sehr schön, aber es ist keine voll entwickelte Demokratie. Ja. Es gibt dort Probleme. Es gab auch in der Vergangenheit mal militärische Auseinandersetzungen, also nicht in der grauen Vorzeit, sondern vor einigen Jahren. Und da gab es aber keine Anerkennung als Kriegsflüchtling, so, also weil kein akuter Konflikt und dann ein Asylverfahren. Und in dem konkreten Fall dauerte das 2 Jahre und wurde dann vom Bundesamt für Migration abgelehnt.
Also nicht direkt Landau.
Genau, das ist, also das wird immer auch bearbeitet vor Ort, das sind schwierige Schritte und würde, glaube ich, hier jetzt auch in so einem Audioverfahren wie unser Podcast gerade zu weit führen, das auseinanderzudröseln. Aber die Ablehnung kam letzten Endes vom Bundesamt für Migration nach 2 Jahren, muss man sagen. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist einfach zu lange. Und vielleicht können sich alle mal in die Perspektive reinversetzen. Du bist als Jugendlicher aus deinem Heimatland und dem Land deiner Muttersprache weg, bist dann in einem anderen Land, das Land wird angegriffen, du gehst dann von dort, fliehst von dort nach Deutschland, darfst nicht als Kriegsflüchtling bleiben, weil dein ursprüngliches Land einfach nicht in so einem akuten Konflikt gerade ist. Asyl funktioniert auch nicht. Dann gibt es noch ein juristisches Verfahren. Also du kannst dann, wenn du abgelehnt wurdest oder dein Antrag abgelehnt wurde, kannst du das nochmal überprüfen lassen. In Deutschland in zwei Instanzen in der Regel, Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht. Beide kommen auch zu diesem Ergebnis. Das dauert also und dauert und dauert und du bleibst da. Du fängst an, die Sprache zu lernen. Du fängst an zu arbeiten. Du gewinnst Freunde. Du fängst an, dich zu integrieren, weil in diesen Jahren passiert das. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem du ausreisen musst. Nicht ausreisen möchtest, aber musst. Und du tust es nicht zu den Gründen oder dieser Debatte. Darum kommen wir, glaube ich, gleich. Ja. Aber menschlich für den Einzelnen und für sein Umfeld, für seine Freunde ist das natürlich super hart. Ne? Also jemand, den man so kennt, der da ist und dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist, das ist menschlich eine harte Sache.
Ja, definitiv. Also darüber muss man auch nicht diskutieren. Also da gibt es nichts, wo man sagen kann, aber es war so und so oder es ist so und so. Also es ist schlimm, egal wie der ganze Prozess war. Also ganz ehrlich, ich in meiner privilegierten Welt habe gedacht, es gibt Menschen, die kommen hierher, die haben einen Job, die können sich hier vielleicht einfach eine Wohnung kaufen und dann füllen sie einen Antrag aus und ja, bekommen dann vielleicht hier ihren zweiten Pass oder so irgendwas. Mhm. Aber warum ist es denn für einige Leute anscheinend schon einfach, das so zu machen? Und für andere gibt es eben dann solche Verfahren und dann wird entschieden, okay, wird jetzt abgeschoben. Was ist da der Unterschied?
Beispielsweise ist Arbeitsmigration in Deutschland einfacher, wenn du einen hohen Bildungsabschluss hast und schon einiges an Geld mitbringst. Und dann gibt es natürlich die Freizügigkeit in der Europäischen Union. Also es gibt einfach Staaten, die sind Mitglieder der EU, da ist es ein ganz anderer Fall. Aber bei den Themen Arbeitsmigration tun wir uns sehr schwer, obwohl wir ganz viele Menschen eigentlich bräuchten. Das hat unterschiedliche politische Gründe, aber die Gesetze sind, wie sie sind. Und bei Asyl ist es ein sehr enger Teil an Menschen, die das auch nachweisen müssen, dass sie politisch, religiös, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ethnischer Minderheiten verfolgt werden und wurden. Und manchmal kannst du das auch nicht nachweisen. Ne? Also es ist vielleicht so oder du fühlst es so, aber du hast nicht genug Beweise für das Bundesamt für Migration.
Und es war in diesem Fall so.
Da kann ich leider, das ist einer der Punkte, ich kann nicht alles öffentlich sagen. Wir sind da einfach als Stadtverwaltung im Nachteil. Es kommen viele Vorwürfe und Angriffe. Und ja, ich darf einfach nicht so offen über diese Akte, über diesen Fall, über alles, was da passiert ist, sprechen. Aber das Bundesamt für Migration kam zu dem Ergebnis, nein, der Asylantrag wird abgelehnt. Sie müssen ausreisen. Dann gab es diese 12 Monate Überprüfung in zwei Instanzen. Okay. Beide Instanzen haben uns Recht gegeben, ja. Also uns als Bundesrepublik Deutschland in diesem Verfahren. Und dann stand die, bitte reisen Sie aus. Ne, Sie sind ausreisepflichtig, Sie haben kein Bleiberecht, Sie haben keine Duldung. Ja. Also keine unbefristete Duldung, Sie müssen ausreisen. Und da ist auch die Linie von Stadtverwaltung und Landesregierung ganz klar, bitte freiwillig ausreisen, ja. Denn das ist für alle Beteiligten das Beste. Eine Abschiebung ist sicherlich natürlich der schlechteste Fall.
Und war dieser Zeitraum, dieses Zeitfenster zu kurz? Weil es gab ja, was die Linken auch sagen, diese Bemühungen, freiwillig auszureisen. Es gab ein Datum, was gar nicht so weit weg gewesen wäre, wo es wohl problemlos möglich gewesen wäre, dass freiwillig ausgereist wird? Oder sind es so Daten und Fakten, wo du gar nicht so mit drin bist?
Es gab wohl in diesem konkreten Fall den Wunsch, nicht nach Aserbaidschan auszureisen, sondern in die Ukraine zurückzureisen.
Ist man da frei in der Entscheidung, wohin man geht?
Grundsätzlich wäre man frei, wenn man einen Reisepass hat. Man ist nur ausreisepflichtig aus Deutschland bzw. der Europäischen Union. Aber du brauchst die richtigen Dokumente. Dokumente zum Ausreisen nach Aserbaidschan wären binnen einer Woche zu haben gewesen.
Okay.
Und die in die Ukraine, da brauchte man so 8 Wochen. Und die Ausländerbehörde hat in diesem konkreten Fall quasi von Januar 25 bis November 25 Zeit gegeben, die Dokumente zu organisieren.
Mhm.
Und das ist so der Punkt, wo quasi die menschliche Seite, Menschen, die da nah dran sind, die den Einzelfall betrachten, gegen so eine rechtsstaatliche Perspektive stehen, alle sind gleich zu behandeln.
Ja.
Und wenn du ausreisepflichtig bist, musst du ausreisen und du kannst nicht monatelang warten. Ich habe jetzt auch gehört, es hätte doch einen Termin gegeben Anfang Dezember und dann hätte man doch beantragen können. Aber dann hätte es ja nochmal, ne, die Beantragung und nochmal 2 Monate, bis dann der Antrag vielleicht bewilligt worden wäre. Ja. Aber ausreisepflichtig war man zu diesem Zeitpunkt schon über 10 Monate. Und ich kann verstehen, dass die Linken es so sehen. Ich glaube, und das habe ich auch die letzten Tage schon zurückgespiegelt bekommen, ganz viele fragen sich, wie kann es sein, dass 3/4 Jahre es dauert, bis so ein Fall geklärt ist, bis dann tatsächlich auch eine Ausreise erfolgt, ob freiwillig oder unfreiwillig. Da gibt es halt unterschiedliche Perspektiven zu.
Ja, das ist es natürlich. Also wenn du jetzt es ganz menschlich siehst, ne, und dann sagst du natürlich, okay, wir versuchen alles, was geht, aber an einem gewissen Punkt ist, da muss man natürlich auch den Punkt der Stadt sehen, sind ja irgendwo die Hände gebunden. Also irgendwo war das ja auch nicht die Entscheidung der Stadt. Es war nicht, wie es vorgeworfen wird, eine Schreibtischabschiebung. Es ist halt manchmal nicht unbedingt in den Händen der Menschen, die dort arbeiten. Weil ich glaube gerade, dass da jemand unmenschlich ist, kann man jetzt nicht wirklich den Menschen vorwerfen, die dort arbeiten.
Ich bleibe dabei, das ist einfach hart, ja. Abschiebungen. Aber, und da gibt es so ein bisschen Kritik, von wegen, was ist die richtige Abschiebung?
Hm.
Ich würde dabei bleiben, und das ist meine Haltung als Ordnungsdezernent, wir versuchen zu vermeiden Krankenhäuser, Schulen, ja. Kitas, oder auch, keine Ahnung, eine Frau im Wochenbett abzuschieben. Ne? Das wären so Fälle, da hat man auch nochmal mehr Zurückhaltung. Aber man kann nicht jeden Ort ausschließen. Ne? Also wenn das ganze Prozedere im Rechtsstaat zu dem Ergebnis kommt, der Mensch hat auszureisen, bitte reisen Sie freiwillig aus, dann Monate, in manchen anderen Fällen jahrelang nicht ausgereist wird und man dann zu dem Ergebnis kommt, hier, nein, also Entschuldigung, wir müssen jetzt abschieben, weil das Recht gilt in diesem Fall genauso wie in allen anderen, dann muss das ja irgendwie und irgendwo stattfinden. Und da wurde ich auch kritisiert für eine bisschen aus dem Kontext gerissene Aussage, dass ich der Meinung bin, in der Behörde ist besser als, ne, irgendwie auf der Straße oder mitten in der Nacht. Ich würde aber dabei bleiben. Also ich finde es den Menschen gegenüber anständiger. Du bist angezogen, du bist wach, es ist am Morgen, es ist ein Termin, zu dem du erscheinst, als dass irgendwie morgens um 3 an deiner Tür geklopft wird und du dann, ja, mitgenommen wirst.
Ja, ich glaube, also traumatisierend ist es so oder so, aber das ist natürlich nochmal, wie du sagst, eine andere Hausnummer, wenn vielleicht das Haus gestürmt wird oder ich gerade an einem Ort vielleicht festgenommen werde, wo noch 20, 30, 50 Leute außenrum stehen. Das ist schon nochmal was anderes, würde ich auch bestätigen. Es ist so oder so nicht schön. Es ist nichts, was irgendjemand, der bei der Stadt oder beim Land arbeitet, gern macht, mit Sicherheit.
Und die Polizei nicht und der Arzt, ja. Der in der Regel eine Abschiebung begleitet, um festzustellen, ist der Mensch gesund genug für die Reise, auch nicht. Also das ist für alle Beteiligten eine schwierige Sache, aber Rechtsstaat bedeutet eben auch, dass es nicht darum geht, ob du oder ich jetzt den Einzelfall irgendwie so oder so bewerten oder ob man politisch die eine oder die andere Perspektive hat, sondern es kommt zum Ergebnis und wir als Behörde, als Verwaltung müssen uns an Recht und Gesetz halten. Da wird auch viel irgendwie, ne, von wegen, wo bin ich irgendwie Mitglied, ganz persönlich, so als Bürgermeister, in welcher Partei und welche Position hat die Partei. Das hat mit der Sache ehrlich gesagt nichts zu tun im Kern, denn es geht um Rechtsstaatlichkeit und da darf es keine Rolle spielen, ob ich, wenn ich alleine entscheiden dürfte, es anders machen würde oder nicht.
Was sagst du zu den Vorwürfen, dass ihm quasi die Duldung versprochen wurde? Ist das was, was vorkommt oder ist da nichts dran? Mhm.
Auch da, das ist im Kontext dieser aus dem Zusammenhang gerissenen Stellungnahme. Da wurde ich nämlich gefragt, es gibt diesen Vorwurf, wie nehmen Sie dazu Stellung? Und dann sagte ich, rechtlich ist das legitim, also man darf das. Ne? Weil wenn du den Leuten monatelang sagst, bitte reisen sie aus, sie müssen ausreisen, die Leute nicht ausreisen und du sie dann einbestellst zu einem Termin, bei dem du ihnen vorher ankündigst, heute wirst du abgeschoben, ist die Frage, würde jemand kommen? Und ich kann verstehen, wenn quasi diese pragmatische Überlegung Leuten aufstößt, aber deshalb darf man das. In dem konkreten Fall steht hier jetzt Aussage gegen Aussage. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Landau sagen, dass es nicht passiert. Andere Menschen sagen, es sei passiert. Ich war nicht dabei, aber selbst wenn es passiert wäre, ist das kein juristisches Vergehen. Mhm. Also, aber sowas Aussage gegen Aussage lässt sich in der Regel nicht aufklären. Es kann genauso gut ein Missverständnis sein, ehrlich gesagt. Mir erscheint es aber unplausibel, dass jemand dann eine Duldung bekommen soll, wenn er dann quasi 3,5 Jahre und länger die nicht bekommen hat. Oder, ja, ne,
das wäre schon eine überraschende Wendung.
Oder ne, das eine ist eine dauerhafte Duldung oder nochmal eine Verlängerung, nachdem so viel Zeit verstrichen ist. Und ich habe mich sehr intensiv mit all diesen kritischen Punkten auseinandergesetzt. Ich finde, wir machen auch mal Fehler als Verwaltung. Es sind auch schon Fehler passiert.
Natürlich,
deshalb
ja.
muss man auch prüfen, ob an den Vorwürfen was dran ist. In dem ganzen Zusammenhang sehe ich zwei Sachen, die übrig bleiben. Das eine, darüber haben wir gerade gesprochen. Das andere ist ein Vorwurf gegenüber der Polizei. Kann man vielleicht gleich drüber reden. Aber rechtsstaatlich, nach Recht und Gesetz, sehe ich kein Fehlverhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es ist natürlich auch der Punkt, gerade wenn die Linken das ansprechen, wünschen sich natürlich grundsätzlich ein anderes Vorgehen vom Land oder generell ne, von der Bundesrepublik, wenn es um das Thema Abschiebung geht. Genau. Das heißt, das ist ja faktisch der Punkt, der geändert werden müsste. Es ist nicht so, dass ihr jetzt sagen könnt, in Landau kann ich mich jetzt so oder so verhalten, ich habe die Wahl. Also das sind halt einfach Vorschriften, die jetzt gerade so sind, wie sie sind und man sich einfach leider dran halten muss. Auch wenn man die Dinge mit einem persönlichen Bezug sieht, gerade wenn eine Freundschaft aufgebaut wurde, ist es natürlich absolut verständlich, dass einen das nicht kalt lässt. Aber das sind halt einfach Dinge, glaube ich, wo man leider nicht viel Spielraum hat, auch als Bürgermeister.
Genau. Und da gibt es natürlich dann einige Menschen, die sagen, jetzt habt ihr schon irgendwie 10, 11 Monate gewartet. Seit Januar 25 hättet ihr nicht noch irgendwie 3, 4, 5, 6 Monate länger warten können. Und ja, also das würde ich sagen, es steht nicht in meiner Macht. Es ist auch nicht mein Rechtsverständnis tatsächlich. Auch wenn ich jeden verstehen kann, der sagt, in diesem Fall sollte man Gesetze ändern. Derjenige ging einer Arbeit nach und bemühte sich, hatte dann aber aufgrund unserer Regelwerke nicht die Möglichkeit, als Arbeitsmigrant zu bleiben und ja, wurde dann letzten Endes zur Ausreise aufgefordert und ja, wurde dann abgeschoben. Das zu ändern, jede Unterstützung. Ich glaube, wir brauchen viele, viele
Definitiv,
Menschen,
ja.
die in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Aber wenn nun mal die Gesetze gerade so sind, dann sind wir hier ganz unten an der Entscheidung und ne, führen am Ende aus, was rechtsstaatlich überprüft wurde, was mehrmals vor Gericht war und nochmal überprüft wurde, ob auf Jahr kein Fehler passiert ist. Und in Rheinland-Pfalz gibt es noch eine Besonderheit. Es gibt eine sogenannte Härtefallkommission, die guckt sich nochmal Fälle an, wo rechtlich nichts mehr zu machen ist, aber wo es vielleicht ja andere Gründe gibt. Ein Fall, der mir bekannt ist, ist beispielsweise eine Frau mit Kindern aus Jugoslawien, also aus dem ehemaligen jugoslawischen Staat, die glaubhaft belegen konnte, dass ihr Gewalt droht von ihrem Ex-Partner gegen sich und gegen die Kinder. Und da gab es keinen rechtlichen Grund, dass sie bleiben kann, aber es gab diese Argumentation und da hat beispielsweise die Härtefallkommission gesagt, alles klar, du kannst bleiben. Und auch dieser Fall, dieser Landauer Fall, der jetzt so für Kritik sorgt, wurde vor der Härtefallkommission nochmal beraten. Und auch da gab es die Entscheidung, nein, auch da liegen keine ausreichenden Gründe vor.
Obwohl es hieß, dass er wahrscheinlich bei der Ankunft am Flughafen, so haben die Linken es ausgedrückt, wahrscheinlich ihm der Tod bevorsteht, dass er verfolgt wird.
Ich kenne dieses Video. Ja. Ich habe das auch gesehen. Darf vielleicht sagen, dass ich da auch ein bisschen schockiert war. Und zwar aus folgendem Grund. 6 Monate zuvor wurden der Bruder des jetzt Abgeschobenen auch abgeschoben.
Ah,
quasi
okay.
Ein sehr ähnliches Verfahren, ja. Ähnlicher Verlauf, selbes Ergebnis. Und wir wissen, und ich denke auch, dass Menschen, die dieses Video gedreht haben, wussten, dass der Bruder am Leben ist.
Okay, das ist
und,
gut.
Dass der zwar Wehrdienst leisten muss, ich kann jeden verstehen, der nicht Dienst an der Waffe tun möchte, aber ne, wenn der Bruder lebt und das bekannt ist und war, dann verstehe ich diesen Vorwurf ehrlich gesagt nicht.
Weil es halt auch eine harte Nummer ist, ne? Also das ist ja jetzt keine kleine Sache.
Also die letzten 14 Tage kommt jeden Tag ein neuer Vorwurf. Das mit dem, wir haben jemanden in den Tod geschickt, ist so der krasseste.
Mhm.
Aber es gibt auch so ein paar Dinge, wie beispielsweise, wir hätten ihn ein Land abgeschoben, dessen Sprache er nicht spricht. Und es ist seine Muttersprache. Ne? Mhm. Er hat dort die ersten mehr als 10 Jahre seines Lebens gelebt. Natürlich ist er da irgendwann weg. Er hatte auch sicherlich gute Gründe aus seiner Perspektive, da wegzuwollen. Aber seine Muttersprache hat er vergessen. Das ist dann quasi, und wir haben ihn dann in das Land abgeschoben. Da kommt jeden Tag irgendetwas Neues. Und ich die Akte kenne, der mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen hat, der sehr selbstkritisch an diese Vorwürfe gegangen ist, muss sagen, da wird sehr viel an Kritik angeführt, das keine Grundlage hat, zumindest soweit ich die Unterlagen lese und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Auskunft geben.
Ich glaube auch, das ist ein Thema, da wird man nicht auf einen Nenner kommen. Also ich glaube, das ist was, wo niemals die Linken oder jemand, der befreundet war, da irgendwie zu dem Punkt kommt und sagt, ihr musstet halt und war okay so und er wird sich dort zurechtfinden. Also ich glaube, das ist was, egal wie es weitergeht und wir hoffen auf ganz, ganz viel gute und positive Nachrichten dann in den nächsten Tagen. Und das ist ja nicht zu bestreiten. Also ich glaube, da kommt man nicht auf einen Nenner, egal wie es weitergeht.
Das fürchte ich auch. Erfreulich, finde ich, und beruhigend ist der aktuelle Stand. Er ist wohl am Leben, er ist nicht in Haft.
Ja.
Er wird wahrscheinlich wie sein Bruder Wehrdienst leisten müssen. Mhm. Das war noch so ein Punkt, dass man gerne die Rückreise vor dem 30. Lebensjahr vermieden hätte, um der Wehrpflicht zu entgehen. Und jetzt kann man lange spekulieren. Ich kenne Aserbaidschan auch nicht gut genug und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ich mache vielleicht 2 Punkte. Man kriegt scheinbar die notwendigen Reisedokumente, um überall hinreisen zu dürfen auf der Welt. Erst wenn man Wehrdienst geleistet hat, beziehungsweise den 30. Geburtstag noch nicht erreicht hat. Und dann ist es natürlich schwierig, in die Ukraine auszureisen, wenn man den Wehrdienst nicht absolviert hat und noch nicht 30 Jahre alt ist. Ne?
Also aber dann passt es nicht so ganz, meinst du, ja?
Ja, also zumindest von wegen Ausreise, Januar, du hast jetzt 1 Monat Zeit, freiwillig auszureisen. Das passt natürlich vorne und hinten nicht zusammen. Und dann stellt sich für mich zumindest die Frage, der ich aber auch wirklich nicht mit vielen Staaten auf der Welt so viel Ahnung habe. Man sagt hier, es droht da Gewalt, es droht da wirklich Schlimmes.
Mhm.
Und derselbe Staat, der einen so bedroht, stellt einem dann einen Tag nach dem 30. Geburtstag dann Reisedokumente aus. Also ne, wenn man so sich fürchten muss vor diesem Staat als Person, als Einzelperson, dann würde ich doch denken, dann steht man auf irgendeiner Liste und bekommt nicht irgendwie die Dokumente oder es ist zumindest nicht ganz so einfach, wie es vielleicht dargestellt wird.
Ja, aber meinst du, es ging um das Land Aserbaidschan, wovor er sich fürchtet oder um gewisse Gruppen, die dort eben gewisse Menschen verfolgen?
Also mein Stand aktuell ist, es handelt sich um Sorge vor dem aserbaidschanischen Regime. Das ist keine entwickelte Demokratie oder so etwas, sicherlich nicht. Aber für das Bundesamt für Migration liegen dort keine Gründe vor, die grundsätzlich eine Abschiebung verhindern. Es gibt Staaten, dahin schieben wir nicht ab, aus humanitären Gründen oder weil dort so gar keine Art von Rechtssystem oder Ordnung existiert. Aber Aserbaidschan gehört da nicht dazu.
Okay. Du hast noch den Punkt angesprochen mit der Polizei vorhin. Willst du da nochmal genau drauf eingehen?
Es gab an dem Tag dann eine Versammlung wo nochmal so ein paar versammlungsrechtliche Fragen, ich sag mal, offen sind, weil so eine Versammlung braucht, auch wenn sie nicht angemeldet bzw. angekündigt ist, eine Versammlungsleitung und so, und die gab es da scheinbar nicht. Aber es gibt Kritik daran, einzelne Polizistinnen und Polizisten, die Versammlung war an der Polizei, hätten gelacht. So. Und ich war nicht dabei, ich habe das nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das Lachen etwas mit der Demonstration oder der Abschiebung zu tun hatte oder nicht. Ich bin aber durchaus der Auffassung, das ist ein sehr ernstes Thema. Und wenn es einen Zusammenhang gäbe mit der Abschiebung, ist das nicht in Ordnung. Ich habe über diesen Vorwurf auch mit dem Polizeichef vor Ort gesprochen. Und alles Weitere, glaube ich, sollte die Polizei klären. Aber der Vorwurf richtet sich nicht an die Stadtverwaltung.
Ja, also da fällt mir auch nichts zu ein.
Es ist ein ehrlich, ernstes das Thema, ist, ne? Das ist einfach unangemessen. Thema,
aber das ist halt einfach
so
wieder ein Vorwurf.
Wäre.
Es ist halt schwierig, dem Ganzen ohne irgendwelche Beweise danach zu gehen, weil Dinge sind schnell gesagt und das ist also super schwierig.
Ich vermute auch, das ist nicht justiziabel, ne? Aber das ist einfach ein Verhalten, das gehört sich, glaube ich, einfach nicht an der Stelle.
Definitiv.
Und wenn das ein Punkt ist, dann wird man dem nachgehen.
Ja.
Und wenn es dafür viele Zeugen gibt, die da bei dieser Versammlung waren und das gesehen haben, dann ja, wird man dem auch nachgehen können.
Ja, ja. Ja, also es ist ein schweres Thema. Ich verstehe dich, dass nicht so einfach ist. Bestimmt auch ein paar schlaflose Nächte gebracht hat. Und ja, gibt es noch irgendwas abschließend, was du dazu sagen möchtest, kannst, musst, willst?
Also, dass das eine menschliche Komponente hat, darüber haben wir gesprochen und das steht für mich auch außer Frage. Das andere mit der Rechtsstaatlichkeit, das habe ich versucht zu erläutern. Mhm. Also, dass es eben oftmals nicht darum geht, was meine persönliche Überzeugung ist, sondern das, was rechtsstaatlich geboten ist. Und da überschätzt man, glaube ich, manchmal so unseren Handlungsspielraum. Das ist im ersten Moment verständlich, aber da gibt es auch wirklich Vorwürfe, die entbehren jeder Grundlage. Aber selbstkritisch geprüft komme ich zum Ergebnis, rechtsstaatlich ist alles korrekt gelaufen. Und ja, stelle mich jedem Gespräch, habe auch Gespräche angeboten. Teilweise wurden die nicht so angenommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich hoffe, dass wir ganz vernünftig drüber reden können und ich würde jeden unterstützen, der sagt, hier, wir brauchen ein offeneres System, eines, wo auch gesellschaftlich weniger Rassismus die Debatte bestimmt, sondern mehr die humanitären Aspekte und von mir aus auch die wirtschaftlichen Aspekte, denn aus meiner Sicht sprechen auch beide für Migration, egal ob jetzt der eine, der zweite oder der dritte Pfad, über den wir gesprochen haben. Und dass wir ganz anders darüber gesellschaftlich reden, dazu habe ich immer meinen Beitrag geleistet und jetzt ist man quasi so, weil man nicht diese Haltung hat von wegen, man reizt alles über jede Grenze aus oder man interveniert nicht oder wie auch immer, dann ist man quasi der Gegner oder ne, irgendwie ja da feindselig gestimmt. Das finde ich wirklich auch schade und auch nicht so der gesellschaftlichen Debatte angemessen. Aber es ist oft so, dass sich politische Kräfte, die sich eher näher stehen, mehr bekämpfen oder mehr Vorwürfe dann kommen, als da, wo es hingehört. Wenn man etwas an dieser Situation ändern möchte oder dass sie sich nicht wiederholt, dann muss man Gesetze ändern. Das machen Parlamente und nicht irgendwie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.
Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss für das Thema. Ich glaube, wir könnten da noch sehr lange einfach auf menschlicher Ebene drüber reden und bedanken uns hiermit fürs Zuhören und haben jetzt noch einen Termin für euch, den Lukas euch vorstellen darf.
Wir haben am 19. Dezember um 20 Uhr, ich glaube im Haus am Westbahnhof, ich unsere Notizen richtig lese, einen Filmabend. Also nicht wir, sondern es gibt einen Filmabend zum Themenkomplex Feminismus. Girls Riot ist so der Titel, der drüber steht. Wie übersetzt man das gut? Mädchenaufstand?
Ja, genau.
Und es scheinen Kurzfilme zu sein, die unterschiedliche Perspektiven zum Thema bringen. Sicherlich ein Besuch wert, 19.12. 20 Uhr. Es ist im Haus am Westbahnhof, also gerne dahin gehen.
Genau.
Und das waren Isabel Schirmer
und Lukas Hartmann.
Alles Gute.
Tschüss.